Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute, wie wir schon vor einiger Zeit angekündigt haben, zurück zum zweiten Korintherbrief, machen also da Fortsetzung mit Kapitel 5, Vers 1. Wir haben das Wort heute Morgen schon in der Schriftlesung gehört. Ich lese aber aus dem vierten Kapitel noch die letzten Verse wegen des Zusammenhangs. Also 2. Korinther Kapitel 4, 16 bis 18 und 5 Vers 1. Darum werden wir nicht müde oder entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Ich las von einem Soldaten, der während des Zweiten Weltkrieges an der Ostfront schwer verwundet wurde. Ein Seelsorger tröstete ihn mit dem Evangelium. Der schwer Verwundete wusste, dass es mit ihm zu Ende ging. Mit letzter Kraft sagte er: Jetzt kommt etwas ganz Großes. Ihr Lieben, wir wissen nicht, wann unsere letzte Stunde auf dieser Erde kommt. Eines aber dürfen wir wissen: Wenn es soweit sein wird, dann kommt etwas ganz Großes. Paulus wusste um dieses ganz Große, wenn er den Philippern schreibt: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus hatte dieses Ziel ewiger Herrlichkeit vor Augen, das ihn immer wieder dazu ermutigte, auf all den Leidenswegen als Apostel nicht müde zu werden, sich nicht entmutigen zu lassen. Heute am Ewigkeitssonntag werden wir wieder in besonderer Weise daran erinnert und vor die unumstößliche Tatsache gestellt, dass wir einmal sterben werden. Wenn wir einmal von der sogenannten Entrückung absehen, von der ja noch in den folgenden Versen hier die Rede ist, der Tod macht keine Ausnahme und vom Alterungsprozess, der uns laut Leibniz-Institut für Alternsforschung unser ganzes Leben hindurch begleitet, ist niemand ausgeschlossen. In einer Liedstrophe von Martin Luther heißt es: Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen. Und dazu schreibt jemand: In unser biologisches System muss der Tod nicht erst importiert werden, als Fremdkörper eingeschleust werden. Er wohnt schon immer mit im Hause und beansprucht immer mehr Raum. Und mit zunehmendem Alter macht sich dieser Anspruch des Todes bei dem einen früher, bei einem anderen etwas später bemerkbar. Um diesen Prozess etwas zu verlangsamen, werden entsprechende Ratschläge erteilt. Wie ich las, gehören dazu regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, genügend Schlaf und Ruhepausen sowie die richtige Balance von Stress und Entspannung. Nun, das sind wertvolle und auch sicherlich beherzigenswerte Ratschläge, doch über aller Verantwortung, die der Mensch hat, vernünftig mit seinem Leib, mit seiner Gesundheit umzugehen, steht das Wort Jesu aus dem Matthäusevangelium, Wer kann der Länge seines Lebens nur eine einzige Zeitspanne, das heißt nur eine einzige Minute, hinzufügen, wie sehr er sich auch darum sorgt? Der Augenblick unseres Abscheidens aus dieser Welt steht in Gottes Terminkalender fest. Er ist von Gott bestimmt. Gott hat dem Menschen ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann. So heißt es im Buch Hiob, Kapitel 14. Und irgendwann kommt also auch für uns und für jeden Einzelnen von uns der Zeitpunkt, an dem Gott das entscheidende Wort spricht, nämlich Psalm 90, komm wieder, Menschenkind. Komm wieder, Menschenkind. Und dann wird unser irdisches Haus, unsere Hütte, von der hier die Rede ist, abgebrochen. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Also, diese Hütte wird abgebrochen. Das ist unser Leib, von dem hier die Rede ist. Der Augenblick wird kommen. Und auch Petrus spricht von der Hütte. In 2. Petrus Kapitel 1 lese ich einmal die Verse 13 und 14. Da schreibt Petrus, er spricht von der Glaubensgerechtigkeit, er spricht von einem auf dieser Grundlage sich auswirkenden, zur Verherrlichung Gottes auswirkenden heiligen Leben. Dann spricht er später von der Wiederkunft des Herrn. Und da sagt er hier, ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Und das, obwohl sie all diese Wahrheiten bereits kannten, wie er zuvor schreibt. Und darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Das Wort Hütte hat die wörtliche Bedeutung von Zelt. Ein Zelt ist kein festes Haus, es wird aufgestellt und auch wieder abgebrochen. Und das kann an verschiedenen Orten sein. Abraham wohnte in Zelten, so lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 11. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte, jetzt kommt's, in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham führte also ein Nomadenleben. Es gibt auch heute noch in der Mongolei Nomaden, die mit ihren Familien und Tieren von einem Ort zum anderen ziehen und in Zelten leben. Und damit wird hier unser irdisches Leben, speziell unser Leib, darum geht es hier, speziell unser Leib bezeichnet. Es ist kein festes, bleibendes Haus, sondern irgendwann wird diese Hütte, wird dieses Zelt, wird unser Leib abgebrochen. Was uns auffällt in unserem Predigttext, ist, dass Paulus offensichtlich hier nicht von einem bedauernswerten Ereignis spricht, wenn er ans Sterben denkt, wenn er an diesen Abbruch des Zeltes, bildlich gesprochen, denkt. Und das hat nichts mit Bedauern, das hat nichts mit Leibfeindlichkeit zu tun, zumal unser jetziger Leib ja mit all seinen Funktionen und Fähigkeiten ein Wunderwerk Gottes ist. Wir können immer nur wieder staunen, wenn wir darüber nachdenken, was Gott da geschaffen hat. Ein Wunderwerk. Und dieses Wunderwerk, unser Leib, darf Gott als Werkzeug dienen, um ihn ganz praktisch zu verherrlichen. Dafür ist also unser Leib da, damit wir damit Gott dienen können, ein Werkzeug auf der Grundlage der Gnade Jesu, um in unserem alltäglichen Leben, das ist ganz wichtig, Gott durch unser Leibesleben zu verherrlichen. Also von Leibfeindlichkeit kann bei Paulus wirklich nicht die Rede sein. Leider wurde das im Laufe der Kirchengeschichte nicht immer so gesehen. Wir kennen solche Geschichten oder Berichte von Mönchen, die ihren Leib kasteit haben, bis aufs Blut, um auf diese Art und Weise Gott wohlgefällig zu sein und nicht mehr zu sündigen. Wir alle kennen diese Irrwege, die man im Laufe der Christenheit gegangen ist. Und wir denken auch an die Begegnung, die Paulus in Athen mit einigen Philosophen hatte, denen er das Evangelium verkündigte und die Auferstehung. Gemeint war die leibliche Auferstehung von den Toten. Sie glaubten wohl, die alten Griechen, sie glaubten wohl an das Weiterleben der Seele nach dem Tode. Damit hatten sie keine Probleme. Damit haben ja heute viele Probleme. Geht es überhaupt weiter nach dem Tode? Das war den alten Griechen selbstverständlich. Nach dem Tode geht es weiter, die Seele lebt weiter. Der Leib ist tot. Zudem hatte man kein besonders positives Verhältnis, aber die Seele lebt weiter. Eine Auferstehung des von ihnen verachteten Leibes war ihnen eine Torheit. Und sie spotteten darüber. Nachzulesen Apostelgeschichte Kapitel 17. Also, wir sagen es noch einmal. Mit einer Geringschätzung unseres irdischen Leibes hat das nichts zu tun, dass Paulus hier so rein sachlich und nüchtern über den Abbruch unseres Leibes, über das Sterben redet. Paulus hatte ein sehr positives Verhältnis zu unserem Leib. Allerdings bereitete ihm seine zerbrechlich irdisch-leibliche Existenz als Folge des Sündenfalls manche Not. Er spricht ja davon in Kapitel 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus, in irdenen Gefäßen, in zerbrechlichen Tongefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und das bereitete nicht nur dem Apostel Paulus immer wieder Not. Und das können wir gut nachvollziehen. Es bereitet auch uns immer wieder Not, diese Zerbrechlichkeit unseres Leibes, diese Anfälligkeit für Krankheiten, für Schmerzen und alles, was damit verbunden ist. Alles eine Folge letztlich des Sündenfalls. Und darum bedauert er nicht den Abbruch dieser Hütte, dieses Zeltes, dieses Leibes, sondern freut sich auf das neue Haus, in das auch wir einmal einziehen werden am Tage der leiblichen Auferstehung von den Toten. Das ist ganz wichtig. Ne? Auch wenn ihr daraufhin einmal 1. Korinther Kapitel 15 durchlest. Es geht um die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten. Es geht darum, dass wir einmal leiblich auferstehen werden. Also um es noch einmal zu sagen, es ist nicht so wie bei den alten Griechen, die davon ausgingen, die Seele lebt weiter, aber eine leibliche Auferstehung gibt es nicht. Das ist Paulus ganz wichtig. Ohne diese leibliche Auferstehung letztlich kein Heil. So haben wir, so schreibt Paulus hier, einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Da denkt er also an den neuen Leib, den wir einmal empfangen werden. Paulus denkt also im Blick auf den Abbruch unseres Leibes, im Blick auf unser Sterben, als auch im Blick auf das Neue, das kommen wir total positiv. Das ist uns schon einmal aufgefallen hier bei der Betrachtung des vierten Kapitels, besonders ab Vers 7, da ist ja viel vom Leiden, vom Leidensweg des Apostels Paulus die Rede. Er spricht von sich selbst, ergänzt das dann später noch im 11. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Er nennt diese Wege Sterbenswege. Aber er betont, und das ist für ihn die Hauptsache, nicht das Leiden ist die Hauptsache für ihn, sondern er betont, dass das Leben Christi, das Auferstehungsleben Christi sich immer wieder behauptet, auch auf seinen Leidenswegen, an seinem Leibe. So heißt es hier, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Dieser ganze Abschnitt hier ist total positiv. Vielleicht ist es uns, jemandem unter uns schon so ergangen, dass er keinen Geschmack an diesem ganzen Kapitel hier, Kapitel 4, bekommen hat, weil hier so viel vom Leiden und vom Sterben die Rede ist, von den notvollen Wegen, die Gott uns führt in der Nachfolge Jesu. Aber es ist ein total positives Kapitel. Es geht um das Leben, das sich behauptet, das Auferstehungsleben unseres Herrn Jesus. Und auch hier geht es darum, dass wir einmal einen neuen Leib bekommen werden, einen Auferstehungsleib. Paulus sieht das Sterben in diesem Lichte, von der Zukunft her, wie auch der Hebräer immer wieder von der Zukunft her, vom Ziel her denkt. Da können wir manches von Paulus lernen. Wir wollen nicht hängen bleiben an unseren Trübsalswegen. Auch wenn wir nachdenken über das Leben, das hinter uns liegt, schon zum großen Teil, die paar Jahre, die beispielsweise ich noch vor mir habe. Was ist das schon? Großteil meines Lebens liegt hinter mir. Dann denkt man nach über die ganzen Wege, die man gegangen ist, auch geführt worden ist. Und manche notvollen Dinge auch, die man erlebt hat, aber dabei sollten wir nicht stehen bleiben, sondern Gott hat uns dahin durchgeführt. Gott hat seine Herrlichkeit immer wieder, vor allen Dingen seine Gnade, seine vergebende Gnade offenbart in unserem Leben. Das ist Grund zur Dankbarkeit. Wir sollten es lernen von Paulus hier anhand der Heiligen Schrift positiv zu denken. Also, nicht hängen bleiben an den Trübsalswegen. Ich vergesse, was da hinten ist, sagt Paulus an einer Stelle. Strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Wir sollen auch nicht hängen bleiben an unserem Alterungsprozess. Weil das ist auch ein Problem für diejenigen, die schon ein bisschen älter sind. Ja, man leidet darunter, dass man nicht mehr so zu Kräften kommt, wie das in früheren Zeiten mal der Fall gewesen ist. Aber wir sollten daran nicht hängen bleiben. Alterungsprozess bis hin zum Sterben. Lasst uns doch in Christus Jesus, ist ja eine Gnade, die uns da widerfährt, durch seine Gnade gewirkt, unsere Blicke richten auf das Große, dem wir entgegengehen, auf den neuen Bau, das neue Haus, den neuen Leib, den wir einst empfangen werden. Wir blicken ja nicht auf das Sichtbare, wie Paulus hier sagt, Kapitel 4, Vers 18, sondern auf das Unsichtbare, uns, die wir nicht blicken auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und das ist das Entscheidende. Sicherlich empfinden wir unsere leiblichen Nöte manchmal als fast unerträglich. Wir verharmlosen also das nicht, dass wir einmal sterben müssen oder diesen Alterungsprozess in einer gewissen Übergeistlichkeit, das kann man ja auch, ne? In einer gewissen Übergeistlichkeit wagt man es gar nicht, über sein Leiden zu reden, über seine Schmerzen oder dergleichen. Wir stehen übrigens in der Gefahr, von der einen oder von der anderen Seite, wie man so schön sagt, vom Pferd zu fallen. Die einen reden gar nicht über ihr körperliches Leiden, die anderen sind nur dabei, darüber zu reden oder hauptsächlich dabei. Da steht dann oft die Gesundheit im Zentrum, im Mittelpunkt und nicht mehr das, was wir in Christus haben und das, was uns auf uns wartet an Herrlichkeit. Aber hier wollen wir an dieser Stelle einmal grundsätzlich betonen, dass wir schon große Probleme haben mit diesem Alterungsprozess oder wenn wir an unser Sterben denken. Wenn wir von einer Krankheit oder sonstigen Beschwernissen und Traurigkeiten heimgesucht werden, die uns Not bereiten, das ist ja real, das ist ja wirklich, das empfinden wir ja auch. Ja, das müssen wir doch einfach sagen. Und auch das Sterben kann uns noch sehr schwer werden, ihr Lieben. Ich hoffe es nicht. Ich wünsche es nicht. Aber auch darüber steht die Verherrlichung Gottes. Es geht nicht um meinen Wünschen und meine Vorstellungen, sondern es geht darum, dass der Vater verherrlicht wird im Sohne, auch in dem Sterbensprozess, der noch vor mir liegt. Auch Gottes Kinder sterben nicht immer leicht. Für Pfarrer Paul Humburg, der hier in Wuppertal segensreich gewirkt hat, aber nicht nur hier in Wuppertal, sondern auch darüber hinaus in unserem deutschen Land, für ihn verlief der Sterbensprozess im Unterschied zu seinem Freund Pfarrer Alfred Christlieb aus dem Oberbergischen, sehr notvoll, sehr notvoll. Die große Last und Verantwortung, die in den Jahren des Kirchenkampfes auf ihm lag, hatte seine Kraft gebrochen, so heißt es. Es war nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Er starb wenige Wochen nach Kriegsende im Mai 1945, Es ging durch schwere körperliche Leiden und tiefe Anfechtungen der Seele, ehe der Lauf vollendet war. Beides wünschen wir uns nicht, ja, wünsche ich euch nicht und wünscht ihr mir nicht. Weder schwere körperliche Leiden, Schmerzen, Atemnot oder was weiß ich, was da auf uns zukommen könnte, wenn Gott es so für uns verordnet hat. Und schon gar nicht Anfechtungen im Blick auf unser Verhältnis zu Gott. Das ist mit das Schlimmste. Auf dem Sterbebett zu liegen und solche Anfechtungen zu haben, wenn wir zurückschauen auf unser Leben und sehen den Berg von Versagen und Schuld und zu kurz kommen. Und der Teufel ist auf dem Plan der Ankläger, der Brüder, so heißt es ja in der Offenbarung, und sagt, was? Du meinst, du wärst selig? Das ist schrecklich. Davor mag uns der Herr ganz besonders, wenn es sein darf, bewahren. Pastor Paul Humburg hatte diese Anfechtung. Sein Sterben war nicht leicht. Und umso tröstlicher ist es, ihr Lieben, dass wir einen neuen Leib bekommen werden, der uns keine Not mehr bereiten wird. Einen Leib, der die Herrlichkeit Gottes vollkommen widerspiegelt. Die Worte, ein Bau von Gott erbaut, so heißt es ja hier, So haben wir einen Bau von Gott erbaut und ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Ein Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht. Das sind Worte, die ein Hinweis sind auf die himmlische Art dieses Leibes, den wir bekommen werden. Bestehend aus himmlischem Baumaterial. Also etwas zum Anfassen, ja, aber himmlisches Baumaterial. Er entspricht nicht einem Hausbau auf der Erde mit irdischem Baumaterial. In 1. Korinther Kapitel 15 drückt Paulus es so aus. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Und nun kommt etwas, was wir oftmals gar nicht so recht bedenken. So verschieden diese beiden Arten auch sind, der irdische Mensch, leiblich gesehen, der himmlische Mensch. So verschieden diese beiden auch sind, besteht doch eine Verbindung zwischen dem irdischen und dem himmlischen Leib. Wie Paulus in Kapitel 15, 1. Korinther Kapitel 15 schreibt, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Der neue, der himmlische, der geistliche Leib ist jedoch kein erneuerter alter Leib, sondern es findet eine Transformation, eine Verwandlung statt. Das ist ganz interessant, ja? Es besteht also zwischen dem Leib, den wir jetzt haben, und dem neuen Leib eine Verbindung. Nicht insofern, als der alte Leib jetzt eine Erneuerung erfährt, sondern es findet eine Transformation, eine Verwandlung, eine Umgestaltung statt. So wird es ja auch mit der jetzigen Erde und dem jetzigen sichtbaren Himmel geschehen. Ich weiß, das alles wird vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Es wird einmal nicht mehr da sein. Es ist eine Verbindung von diesem alten, von dieser alten Erde und dem sichtbaren Himmel hin zu der neuen Welt. Neuer Himmel, neue Erde. Es ist eine Verbindung. Keine erneuerte alte Erde oder ein erneuerter sichtbarer Himmel, wie wir ihn jetzt haben, sondern etwas ganz Neues, eine Umgestaltung des Alten in etwas ganz Neues. Der alte Leib also, so auch was unseren Leib betrifft, der alte Leib wird nicht mehr existieren, wird nicht mehr da sein. Denken wir an beispielsweise Elia, ein Bild ja auch dann für die Entrückung. Ja? Die Prophetenschüler kamen zu Elisa und sagten, wir machen uns jetzt mal auf und wir suchen den Leib Elias. Er sagte, macht euch nicht die Mühe, bleibt zu Hause, nicht wahr? Ihr findet ihn nicht. Und so war es dann auch. Sie machten sich auf und fanden ihn nicht. Auch das Grab von Mose wurde nicht gefunden. Das sind schon Ausnahmen im Alten Testament, wo deutlich wird, dass der alte Leib nicht mehr existieren wird. Auch unser alter Leib wird nicht mehr existieren. Fragt mich jetzt nicht, wie Gott das machen wird. Das sollte nicht unser Problem sein. Sondern vielmehr sagt die Schrift, dass es so geschehen wird. Und das ist das Entscheidende. Genauso verhielt es sich bei der Auferstehung Jesu. Und unsere leibliche Auferstehung in Zukunft hängt ja aufs Engste zusammen mit der leiblichen Auferstehung unseres Herrn Jesus. Das Grab war leer. Sein irdischer Leib war nicht mehr da. Er war verwandelt worden in einen himmlischen Leib. In einen Herrlichkeitsleib. Dieser Auferstehungsleib, den wir empfangen werden, entspricht vollkommen der himmlischen Welt. Er ist dem Auferstehungsleib Jesu in seiner Art gleich. Darum spricht man auch von einem Herrlichkeitsleib. Jesus Christus der unseren nichtigen Leib, gemeint ist, unseren unvollkommenen Niedrigkeitsleib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib. Philipper Kapitel 3. Der Leib, den du bekommen wirst, dieser Auferstehungsleib, wird dem Auferstehungsleib unseres Herrn Jesus gleich sein. Noch einmal, Jesus Christus wird unseren nichtigen Leib, unseren unvollkommenen Niedrigkeitsleib, den wir jetzt hier haben, verwandeln, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib, dem verherrlichten Leibe unseres Herrn Jesus. Unser jetziger Leib passt nicht hinein in die Herrlichkeit der himmlischen Welt. Und er könnte auch diese vollkommene Liebe Gottes, sein wunderbares, herrliches Wesen gar nicht ertragen. Es gibt Beispiele in der Kirchengeschichte, dass Menschen so erfüllt wurden mit der Liebe Gottes, dass sie sagten, Herr, lass genug sein, ich kann's, es sprengt das Fassungsvermögen meines Leibes. Er kann es nicht ertragen. Könnte unser irdischer Leib, den wir jetzt haben, die Herrlichkeit Gottes gar nicht fassen. Deshalb brauchen wir einen neuen Leib. Einen Herrlichkeitsleib. Der ewig ist, wie Paulus hier sagt, und damit unvergänglich. Wir fragen uns nun zum Schluss, von wem spricht Paulus denn hier eigentlich? Es heißt ja, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir, ich betone das jetzt mal, einen Bau, der von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Von wem spricht Paulus denn hier, wenn er sagt, wir? Nun, es sind solche, von denen Paulus am Anfang seines Briefes schreibt, dass sie zur Gemeinde Gottes gehören. Und wer gehört zur Gemeinde Gottes? Es sind diejenigen, die mit Gott versöhnt sind durch den Glauben an Christus. Sie haben durch das Blut Jesu Vergebung ihrer Sünden. Wunderbar, ja. Immer wieder unsere Freude. Der Herr Jesus hat alle unsere Schuld gesühnt durch sein Blut. Und er hat unsere sündige Natur mit ans Kreuz genommen. Diese sündige Natur, mit der wir immer wieder zu tun haben, die sich immer wieder bemerkbar macht, die sich immer wieder behaupten will in unserem Glaubensleben, diese sündige Natur, die in uns ist, die hat der Herr Jesus längst mit ans Kreuz genommen. Sie ist längst dort gerichtet. Weil wir in ihm, in unserem Stellvertreter sind, ist sein Tod das Gericht über ihn, auch das Gericht über unseren alten Menschen, dort am Kreuz auf Golgatha. Solche, die davon leben, vom Erlösungswerk Christi durch den Glauben, die wissen, wir sind gerecht durch das Leben Christi zur Verherrlichung Gottes. Wir haben eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott. Die sind passend gemacht für die Herrlichkeit des Himmels. Sie sind es, die den himmlischen Herrlichkeitsleib empfangen werden. Sie können sagen, wir wissen, weil ihnen die Augen des Herzens durch Gottes Wort geöffnet worden sind für die Herrlichkeit der Gnade Jesu. Sind dir die Augen geöffnet für die Herrlichkeit der Gnade Jesu? Gott wohnt nur unter Sündern, ne? Hat Luther gesagt. Seinem angefochtenen Spänlein, Freund Spänlein hat er das geschrieben. Ne? Angefochten war er, weil es in seinem Heiligungsleben nicht so war, wie er sich das wünschte, ja? Es ist ja alles unvollkommen bei uns. Können wir sehr angefochten sein, sagt Luther, denk daran. Lerne du erst einmal Christus und ihn als den Gekreuzigten. Lerne an dir selbst zu verzagen und zu verzweifeln. Aber schau auf ihn, er hat alles für dich vollbracht. Es hängt alles von ihm ab, es hängt nicht mehr von dir ab. Es hängt von ihm ab. Und er hat alles getan, was dich auf ewig selig macht. Und wenn du das glaubst, wenn dir das Herz dafür geöffnet ist, dass Gott in Christus Jesus einen Sünder, wie du es bist, gerecht gemacht hat, vollkommen gerecht, da fehlt gar nichts, ne? Gott freut sich über dich. Er sieht uns jetzt hier. Er freut sich über dich und er freut sich sogar über mich, weil er uns in Christus anschaut, weil wir das Kleid seiner Gerechtigkeit haben. Und dann dürfen wir wissen auch, du und ich, wir beide, wir dürfen wissen, wir werden einmal diesen neuen Leib, diesen Auferstehungsleib empfangen. Wir haben, so sagt Paulus hier, wir haben als Besessen wir schon die Erfüllung der Verheißung. Wir sprechen es im Glauben. Wir gehören nicht mehr zu denen, von denen Paulus im 1. Thessalonicher Brief sagt, dass sie keine Hoffnung über das Grab hinaus haben. Ja, das ist notvoll, wenn man keine Hoffnung hat über das Grab hinaus. Dann wird im Grunde genommen auch das jetzige Leben total sinnlos. Alles vergeblich. Schrecklicher Zustand. Und wir, unendlich reich gemacht in Christus, haben eine lebendige Hoffnung. Wir wissen das. Wir haben es. Wir haben einen Felsen, so heißt es in einem Lied, der unbeweglich steht. Das Wort Gottes ist der Fels. Christus ist unser Fels, auf dem wir stehen. Wir können, wenn unsere Sterbestunde gekommen ist, mit absoluter Gewissheit sprechen, jetzt kommt etwas ganz Großes. Wollen wir uns doch in Christus Jesus an diesem Ewigkeitssonntag und alle Zeit immer wieder durch Gottes Wort trösten lassen. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, unser Leib abgebrochen wird, wenn wir einmal sterben werden, so haben wir einen Bau, nämlich bei der Auferstehung des Leibes, ne? So haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Herr Jesus, hab Dank für diese herrliche Botschaft, dass wir einmal bei dir sein werden, alle Zeit einen neuen Leib bekommen werden bei der Auferstehung des Leibes, dass wir dir gleich sein werden, was diese Herrlichkeit angeht, und dass du das alles durch dein Leiden und Sterben am Kreuz und durch deine Auferstehung in Gang gesetzt hast, was noch werden wird, was noch kommen wird. Wir dürfen über das Grab hinaus schauen und wir dürfen von daher jetzt schon leben und getröstet sein, auch an diesem Tag. Ja, wir wollen dir so von Herzen danken, Vater im Himmel, für dein herrliches Evangelium in Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Amen.